HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Hannah Mondier. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Hannah Mondier ist Pianistin, Kinderärztin und vor allem ist sie Hirnforscherin mit einem sehr großen internationalen Renommee. Sie hat wichtige Preise gewonnen für ihre Forschung, zum Beispiel den höchst dotierten deutschen Preis, den es gibt, den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und sie forscht und lehrt in Heidelberg. Dort ist sie die ärztliche Direktorin der Abteilung Klinische Neurobiologie des Universitätsklinikums und sie arbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch, Hannah Mondier.
Danke für die Einladung, Frau Oehler.
Sie haben ein Buch geschrieben, zusammen mit einem Philosophen, der ebenfalls an der Universität Heidelberg forscht und lehrt. Und das Buch, das heißt Das geniale Gedächtnis. Mich hat der Titel des Buches erstmal in die Irre geführt und ich dachte, da geht's um Menschen, die ein ganz besonderes Gedächtnis haben oder es geht darum, wie ich zu einem ganz besonderen Gedächtnis kommen kann, wie ich zu einer Gedächtniskünstlerin werden kann, was bei mir extrem unwahrscheinlich wäre. Aber Ihre Botschaft in diesem Buch, die lautet, wir haben alle ein geniales Gedächtnis. Warum denken Sie das, Hannah Mondier?
In diesem Buch geht es um das Kreative unseres Gedächtnisses. Der Hauptgedanke, den wir vermitteln möchten, ist, dass das Gedächtnis nicht ein Ablageort ist, in dem Sachen deponiert werden, in der Sequenz und mit der Präzision, wie sie wirklich stattgefunden haben, sondern dass wir unter anderem auch im Schlaf Gelerntes abgelagertes, nicht wie in einem Film, nicht wie auf einem Tonband ablagern und verstauen, wenn man so will, sondern dass das in uns weiter arbeitet, dass wir das neu kombinieren, kreativ kombinieren. Und zwar hat das einen gewissen Zweck, damit wir in der Zukunft besser klarkommen. Also es geht darum, dass sich unsere Sicht, also aus naturwissenschaftlicher Perspektive, auf unser Gedächtnis verändert hat und gerade in den letzten 50 Jahren ein neues Konzept entwickelt wurde und dass dieses Gedächtnis etwas eine andere Funktion hat, als etwas nur praktisch zu stauen, damit wir uns dann daran erinnern und erfreuen oder auch nicht, sondern dass dieses Gedächtnis eine bestimmte Funktion hat. Und wie das Gedächtnis das macht, darauf gehen wir in dem Buch dann näher ein.
Sie sagen, eine Hauptaufgabe des Gedächtnisses ist die Lebensplanung. Eigentlich was, was ich mit einer Person sonst verbinden würde.
Naja, es geht unter anderem auch das, aber auch ganz andere Planungen auch. Also wir arbeiten oder in dem Buch zeigen wir auf, wie das episodische Gedächtnis funktioniert erstmal. Was passiert im Kopf, wenn wir etwas lernen, wenn wir uns an etwas erinnern? Also die Botschaft wird vermittelt, dass bei jedem Lernen, bei jeder Gedächtnisform, dass es darum geht, dass das Gehirn veränderbar ist. Und zwar Synapsen werden verändert, Zellen werden verändert. Verbindungen zwischen diesen Zellen werden verändert und unter anderem werden auch neue Zellen im Gehirn generiert. Auch das ist etwas, was man erst seit den letzten 20 Jahren weiß. Es galt früher, dass vor der Geburt alle Zellen gebildet werden und dass nach der Geburt nur die Verbindungen zwischen diesen Zellen modifiziert werden.
Und was denken Sie, in welchem Umfang das bei erwachsenen Menschen stattfindet?
Alle drei Formen der Plastizität, also auf der synaptischen Ebene, auf
also der Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen.
Also wir zeigen im Buch auf, dass vorhandene Verbindungen verstärkt werden, dass ganz neue Verbindungen gebildet werden und dass neue Zellen gebildet werden. Also drei Formen der Plastizität, das heißt der Gehirnveränderbarkeit, wenn Sie so wollen, denn nur so können wir etwas lernen. Nun, eine Botschaft ist natürlich, und das wissen wir heute sehr genau, dass alle drei Formen dieser neuronalen Plastizität im Gehirn abnimmt. Die ist am höchsten im jungen Gehirn und die nimmt eigentlich bereits in der Adoleszenz ab. Also diese Verformbarkeit und diese Lernfähigkeit des Gehirnes, die nimmt ab. Aber sie bleibt uns erhalten bis im hohen Alter. Selbst neue Zellen werden noch im hohen Alter gebildet. Und es geht unter anderem auch darum, wie kann man diese Plastizität, diese Lernfähigkeit auch stimulieren. Und die kann man durch sehr viele stimulieren. Die kann man durch interessante Inhalte, die kann man, also alles, was uns interessiert, alles, was uns motiviert, das lernen wir natürlich auch leichter. Aber auch physisches Training, also alles, was uns anregt, Instrumente spielen. Wobei, was für den einen anregend ist, muss nicht unbedingt für den anderen anregend sein. Aber für sich etwas zu finden, neue Gedichte lernen, neue Sprachen lernen. Also etwas, was wirklich eine Herausforderung ist, auch nicht zu dem Alten immer zurückkehren, sondern wirklich etwas Neues ins Leben zu bringen. Aber unter anderem ist auch bekannt, dass physische Aktivität ganz, ganz wichtig ist, sei das Joggen, sei das was anderes, also physische Aktivität, auch das, was für den einen das Joggen ist, ist das andere das Ballett, ja, aber nicht zuschauen, sondern eben selbst machen. Also diese, auf das gehen wir in den Anfangskapitel des Buches ein, wie lernen wir und was passiert im Kopf, wenn wir lernen. Und auch, dass diese Lernfähigkeit im Alter abnimmt. Und dann gehen wir im zweiten Teil des Buches, also gegen die Mitte, also um die Mitte des Buches herum, eigentlich darauf ein, wie wir uns dann die Sachen merken. Denn in dem Moment, in dem wir was Neues gelernt haben, wird das schon mal nicht so deponiert im Kopf, sondern muss erstmal konsolidiert werden. Das weiß man auch seit 100 Jahren, dass Neugelerntes konsolidiert wird. Da werden neue Proteine gebildet, da werden, also wirklich, da passiert physisch und chemisch was im Gehirn. Da werden mehr Transmitter ausgeschüttet. Also ganz
also
viele
diese chemischen
Formen.
Botenstoffe?
Ganz genau. Die chemischen Botenstoffe, über die die Zellen miteinander kommunizieren. Also da ist Veränderbarkeit da. Aber zur Konsolidierung muss das ja auf lange Zeit verändert werden. Also gehen wir auf diese Prozesse ein und versuchen, die allgemein verständlich zu erklären. Aber schon in diesen allerersten Prozessen werden Sachen dann modifiziert. Und es geht um diese Veränderbarkeit des Neugelernten. Und da wäre es wichtig zu betonen, dass das Neugelernte ja nicht in ein Gehirn kommt, in dem nichts vorhanden ist, sondern da erfolgt dann schon auf allerersten Ebene eine Selektion, dass ich von all dem, was mir die Welt bietet, schon selektiere und dadurch modifiziere, was ich überhaupt lerne.
Ich wähle aus und Sie sagen ja auch, und Gedächtnisforscher sagen das, jedes Mal, wenn wir was aus unserem Gedächtnis hervorholen, speichern wir es anders wieder ab. Also mit jeder Erinnerung verändert sich die Erinnerung. Also genau, was Sie auch vorher sagten, es ist nicht so eine Lagerhalle unser Gedächtnis.
So ist es. Und darüber haben wir sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Wenn ich sage wir, das sind vorwiegend Messungen an Nagern, also an Mäusen und an Ratten, an denen auch mein Labor arbeitet. Denn da können Sie einzelne Moleküle messen. Sie können sehen, an welchen Verbindungen etwas sich verändert. Sie können das quantitativ messen. Das geht natürlich bei Menschen nicht. Bei Menschen gibt es andere Versuche, die man mit Probanden machen kann, aus denen wir schließen, dass auch bei Menschen Sachen, die ins Gedächtnis gehen, verändert werden. Aber diese genauen Messungen, die können natürlich nur im Tierbereich, also bei Tieren gemacht werden. Also in den allerersten Stunden, in den ersten Tagen kommt es zu dieser Konsolidierung. Dieser Terminus wurde vor 100 Jahren auch zum ersten Mal so benutzt. Und wie ich sagte, da werden schon vorhandene Verbindungen verstärkt. Also dazu muss man neue Kanäle bilden. Aber wenn diese Erinnerung hochgeholt wird, wird sie im Kontext des schon Vorhandenen gesetzt. Also das Gehirn versucht, unser Gehirn versucht, Kohärenz zu schaffen. Und wenn etwas
in also Zusammenhänge zu finden oder zu schaffen manchmal
so ist
auch.
So ist es. Also die Welt, wenn wir uns diese Welt anschauen, in welchem Bereich auch immer, gibt es ja eine gewisse Vorerfahrung und wir sehen, wir hören, wir schmecken das im Kontext des Vorhergelernten. Also da, und da wird diese erste Selektion dann schon gemacht, was aus diesem ganzen Bild überhaupt herausgefiltert wird. Nun, wenn wir uns dann erinnern, wird das in einem neuen Kontext, wenn wir uns morgen an das erinnern, was wir jetzt heute besprechen, sind Sie ja nicht mehr hier im Studio, sondern Sie sind zurück in Frankfurt. Und sie denken an das Gewesene in dem Kontext, in dem sie sich morgen befindet. Da wird dann wieder etwas selektiert. Und witzig ist jetzt oder interessant ist, dass die Erinnerung dann nicht mehr so abgelegt wird, wie sie heute dann war, ne? Und da folgt dann jedes Mal eine Modifikation. Und wenn sie sich in 20 Jahren an dieses Gespräch erinnern, wird das dann auch nochmals in neuen Fragmenten mit dem, was sich dann abspielen wird, neu zusammengefügt. Also das ist eine Form der Modifikation. Und dann ein ganz, ganz großes Thema im Buch ist dann der Schlaf. Wie im Schlaf das Neugelernte verändert wird.
Mal sehen, über was wir alles reden können während dieser Doppelkopfstunde. Ich glaube, da bräuchten wir einige Stunden dafür. Sie haben vorher gesagt, es ist wichtig, neue Erfahrungen machen, um flexibel zu bleiben. Ich glaube, dieses Buch zu schreiben war für Sie vielleicht auch eine neue Erfahrung. Sie arbeiten ja in Ihrem Labor genau daran, was passiert auf der Ebene von einzelnen Nervenzellen, also wie sich Synapsen zum Beispiel bilden oder wie sich Nervenzellen in Netzwerken aufeinander einschwingen, machen dazu bahnbrechende Forschung, haben tolle Entdeckungen gemacht. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, zusammen mit einem Philosophen, wo Sie eben diesen ganz großen Bogen aufmachen. Warum haben Sie sich einen Philosophen als Co-Autor gesucht, Hannah Monnier?
Ich muss sagen, dass die Idee zum Buch eigentlich von Herrn Gessmann stammte. Vorausgegangen war eine einjährige Kollaboration und Erfahrung im Rahmen des sogenannten Marsilius-Kollegs. Heidelberg hat im Rahmen der Exzellenzinitiative Professoren aus Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften zusammengebracht. Da sah man sich montagabends mehrere Stunden. Es waren kleine Gruppen mit vielleicht 15 Teilnehmern. Also 15 kann eigentlich nicht sein, weil es waren immer Paare. Also müssen es 16 gewesen sein oder 14. Und da trafen wir uns montags und diskutierten. Herr Gessmann und ich hatten uns etwas ausgesucht, ein Projekt dort, an dem wir zusammen gearbeitet hatten. Das hatte auch mit Gedächtnis etwas zu tun. Kurz und gut, wir hatten da eine Zusammenarbeit von einem Jahr und merkten, dass uns das sehr, sehr viel Spaß machte. Und warum hatte ich damals einen Philosophen ausgesucht? Einfach, weil ich diese wichtigen Fragen, die wir versuchen zu bearbeiten in den Naturwissenschaften, also unter anderem auch das Gedächtnis, das sind ja keine neuen Fragen. Die haben die Philosophie seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gestellt und wir haben einfach nur eine andere Herangehensweise. Es gibt neue Techniken, aber die großen Fragen, die wir im Leben stellen, da stellen wir ja keine neuen Fragen. Das sind alles alte Fragen. Und ich finde gerade, also Hirnforschung eignet sich sehr für interdisziplinäres Arbeiten. Ich könnte mir auch sehr, sehr gut einen Physiker vorstellen, wenn ich jetzt, weil wir arbeiten viel an räumlichem Lernen und Gedächtnis, einen Philosophen.
Aber also wie auch, ich mich im Raum zurechtfinde, werden wir vielleicht genau, auch mal ein bisschen drüber
genau,
reden können.
Genau, genau. Aber auch mit Kunsthistorikern. Also diese sind so die Bereiche, da kann ich mir interdisziplinäres Arbeiten mit meinem Gebiet sehr gut vorstellen. Und nach diesem einjährigen Zusammenarbeiten und nach einem ersten Aufsatz, den wir für das Marsilius-Kolleg geschrieben hatten, sagte Herr Gessmann, komm, lass uns doch ein Buch schreiben. Und es war eine sehr, sehr produktive Zusammenarbeit, die sehr anders war, als das, wie ich sonst arbeite. Es war eine Herausforderung, am Anfang auch nicht einfach, aber dann hat es wirklich Spaß, also viel Lust war an dieser Arbeit. Und als es dann abgeschlossen war, zwischendurch gab es auch ein bisschen Stress, denn wir wurden nicht fertig. Aber als es dann zu Ende war, fehlte mir etwas. Ja, also gerade als es so auf den Schluss hinging, folgten wirklich täglich Telefonate, Mails hin und her und da fehlte mir wirklich etwas. Und es hatte sich auch eine Freundschaft entwickelt, die uns inzwischen auch sehr wichtig ist. Ja.
Philosophen sind auf alle Fälle gut in einer genauen Begriffsbestimmung. Und vielleicht frage ich jetzt hier doch mal nochmal ganz nüchtern dazwischen, wenn wir die ganze Zeit von Gedächtnis reden. Was meinen wir dann mit Gedächtnis? Also ist das eine Fähigkeit? Ist das eine Instanz? Was verstehen Sie unter Gedächtnis, Hannah Monnier?
Es gibt ja viele Formen von Gedächtnis. Ich möchte da auch ganz kurz nochmals zu dem Gewesenen kurz etwas sagen. In dieser interdisziplinären Arbeit mit Herrn Gessmann oder mit jedem, mit dem man interdisziplinär arbeitet, ist eine ganz große Herausforderung, Begriffe erstmal zu definieren. Und wir meinen oft etwas Verschiedenes. Also wenn Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften zusammenkommen. Also das war die größte Herausforderung überhaupt, da Klarheit zu schaffen. mein Labor und ich persönlich arbeite an einem räumlichen Gedächtnis, an einem episodischen Gedächtnis. Räumlich deswegen, wenn man an Nagern arbeitet.
Sind das Mäuse oder Ratten?
In meinem Labor sind das Mäuse. Ähnliche Fragen werden auch bei Ratten gestellt. Die Maus eignet sich aber deswegen für bestimmte Versuche besser, weil Mäuse kann man genetisch verändern. Das heißt, sie können bestimmte Moleküle und Zellen in ihrer Aktivität ändern. Sie können bestimmte Kanäle ein- und ausschalten und können das dann analysieren von der molekularen Ebene bis hin zu dem Verhalten. Das können Sie bei Ratten viel, viel schwieriger. Das Räumliche,
bitte?
Warum? Weil man keine embryonalen Stammzellen für Ratten hat. Sie können sie genetisch nicht mit der Präzision, ich kann das jetzt hier nicht so genau erklären, aber es gibt, man kann auch Ratten genetisch verändern, aber sie können es nicht mit der Präzision wie bei Mäusen machen. Ratten sind viel intelligenter, eignen sich deswegen für Verhaltensstudien besser, aber Mäuse kann man genetisch, also sie können wirklich nur bestimmte Kanäle ein- und ausschalten, nur in bestimmten Zellen im Gehirn, und das ist natürlich hochinteressant, wenn sie Kausalität herstellen wollen zwischen bestimmten Molekülen in bestimmten Zellen und Verhaltensweisen. Und in meinem Labor arbeiten wir wirklich an dieser Form des Gedächtnisses. Und das können Sie sehr interessant, das können Sie leicht testen. Wie kommt eine Maus von A nach B? Und das ist eine Form des episodischen Gedächtnisses, also was, wann, wo stattgefunden hat.
Und wie die Maus lernt, der Weg von A nach B geht so.
Ganz genau. Und wir wissen, welche Hirnstrukturen daran beteiligt sind. Das ist der Hippocampus. Das weiß man seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, weil ein berühmt gewordener Patient damals operiert worden ist. Das ist der Patient HM. Dem wurden beide Hippocampi resetiert.
Ich musste immer so ein bisschen innerlich schmunzeln im Buch, dann manchmal, weil sie es zu zweit geschrieben haben, von H.M. die Rede.
Und genau, das sind auch
sie
meine
erzählen
Initialen,
aber auch natürlich von diesem Patienten.
Ja, genau. H.M. Er ist seit einigen Jahren gestorben und er war ganz wichtig, weil er litt an einer Epilepsie und wurde mit Anfang 20 operiert. Beide Hippocampi wurden entfernt und dieser Patient konnte nichts Neues lernen. Er konnte sich aber an alles erinnern, was in seiner Kindheit stattgefunden hatte. Und da wusste man plötzlich, dass es verschiedene Formen von Lernen gibt, verschiedene Formen von Speichern, verschiedene Formen von Gedächtnis. Also was bei diesem Patienten passiert war, er hatte kein Kurzzeitgedächtnis mehr, er konnte kein Kurzzeitgedächtnis bilden, aber sein Langzeitgedächtnis war intakt. Und heute verstehen wir besser, wie so etwas passiert, und das erklären wir im Buch. Der Hippocampus ist wichtig für das Neugelernte, aber im Schlaf wird das Neugelernte aus dem Hippocampus nach einigen Stunden, nach einigen Tagen in die Hirnrinde transferiert und auch modifiziert. Und so war es, so kann man erklären, wie bei diesem Patienten, das Altgelernte, das war schon ganz anderswo, und zwar in der Hirnrinde, dort fest oder dort gespeichert, aber da, wo was Neues gelernt werden sollte, diese Struktur war nicht mehr vorhanden. Und ein ebensolches Bild kriegen Sie auch bei Mäusen, wenn Sie den Hippocampus entfernen, kann diese Maus nichts Neues lernen, aber das, was sie vor wenigen Wochen gelernt hat, an das kann sie sich erinnern. Mhm. Und auch da können wir messen, was im Schlaf wirklich passiert und wie es zu diesem Transfer kommt.
Bei
und
den Mäusen machen
bei
sie
den Mäusen, ganz genau. Also wir implantieren Elektroden, das sind feine Drähte, in den Hippocampus. Die Maus, die läuft von A nach B, und Sie sehen, an jedem Punkt des Raumes sind bestimmte Zellen, die aktiv sind. Und was Sie dann merken, ist, dass es im Schlaf zu einer Wiederholung kommt. Also es kommt zu einem Replay. Also im Schlaf wird so etwas konsolidiert, weil dieselben Sequenzen werden x-mal nochmals gespielt, ja, aber viel, viel schneller. Und so kommt es dadurch, dass Sie schneller sich ab dieser Sequenz schneller erfolgen, kommt es zu einer Verfestigung von Synapsen, aber auch zu einem Transfer in die Großhirnrinde. Und dann passiert aber auch nochmals, dass bestimmte Sequenzen ausgelassen werden, andere anders zusammengefügt werden, wie es wirklich war, dass es auch zu einem Replay in umgekehrter Richtung kommt. Also alle diese Arten von Modifikationen erfolgen dann im Schlaf.
Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Informationen und Vorstellungen vielleicht auch davon bekommen, wie Ihre Forschung aussieht, Hannah Mondier. Jetzt widmen wir uns mal einem ganz anderen Gebiet. Sie haben nämlich für unser Doppelkopfgespräch wunderbare Musikvorschläge gemacht. Und ich glaube, ganz am Anfang erwartet uns Bach. Was haben Sie ausgesucht für uns?
Ich habe von Bach eine Partita ausgesucht. Das ist die Partita Nummer 1 und gespielt wird sie von Dinu Lipati, einem rumänischen Pianisten, der leider viel zu früh gestorben ist. Und da werden wir uns die Jig anhören. Ich mag sehr vieles, viele seiner Interpretationen. Diese also ganz, ganz besonders. Und ich glaube, er war auch ein sehr interessanter Mensch. Ich mag, wie er mit Bach umgeht. Ich glaube, man hat hier auch noch eine Bach-Interpretation, die auch eine leichte Romantik reinbringt. Und das hat mir bei seinem Spiel sehr, sehr gut gefallen.
Wir hören uns an. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Hirnforscherin Professor Hannah Monnier. Gastgeberin ist Regina Oehler. Hannah Monnier, in ihrem Buch Das geniale Gedächtnis, das Sie zusammen mit dem Philosophen Martin Gessmann geschrieben haben, da erzählen Sie von dem Tritt auf eine Hagebutte. Sie sagen, wenn man auf eine Hagebutte tritt und die zerquetscht, dann steigt einem ein seltsam herber Duft in die Nase, der plötzliche Kindheitserinnerungen wachrufen kann. Meine Fantasie war, das waren Ihre Kindheitserinnerungen, stimmt das? Verbinden Sie was mit zerquetschten Hagebutten?
Ja, ich verbinde auch etwas mit zerquetschten Hagebutten, aber das war jetzt nur ein als Beispiel. Genauso gut hätte sich die Szene der Madeleine von Marcel Proust geeignet. Ja, wir wissen ja alle in seiner berühmten Recherche, da steigt dem Autor eine Erinnerung hoch beim Trinken des Tisans und beim Eintunken der berühmten Madeleine, diesem Sandgebäck. Ich habe über Marcel Proust auch promoviert. Diese Szene ist mir sehr vertraut. Wir wollten jetzt nicht eine solche Szene nehmen mit Hagebutten. Warum wir einen solchen Vergleich oder warum wir das aussuchten, war natürlich, weil das Riechen bei, auch bei uns Menschen, obwohl es nicht, obwohl es ist ein sehr vernachlässigter Sinn, aber gerade emotional geladene Erinnerungen werden sehr häufig durch das Riechen ausgelöst, so wie Marcel Proust das auch richtig beschreibt. Nun, mir ist es oft so gegangen, dass bestimmte Gerüche, die ich in der Kindheit gerochen hatte, diese Kindheit auch wieder hervorbrachten.
Und was wäre dann ein passenderer Kindheitsgeruch?
Ein passenderer Kindheitsgeruch ist der Geruch eines bestimmten Apfels, aber auch noch sehr viel stärker. Also was mich zutiefst bewegt, ich hatte vor einigen Jahren, als ich meine Heimat wieder aufsuchte, schlief ich in einem Raum, in dem der Boden einen bestimmten Geruch hat. Also in Rumänien, wo ich groß geworden bin, haben Häuser sehr, sehr, sehr häufig Dielenboden.
Das müssen wir jetzt endlich mal sagen. Sie sind nämlich in Siebenbürgen oder Transsilvanien geboren, 1957, in einem Ort, dessen Namen Sie vielleicht besser aussprechen als ich.
Ich bin in einem kleinen Dorf geboren worden, in Großlasseln, und bin aber dann schon im Alter von 4 Jahren zogen meine Eltern in die Stadt, wo ich auch groß geworden bin. Aber zu diesem,
und welche Stadt war das?
Das war Hunedoara, heißt die Stadt. Und danach das Gymnasium, dort bin ich in die Volksschule gegangen, und das Gymnasium habe ich in Klausenburg besucht. Das war dann eine englische Schule. Auf Rumänisch heißt die Stadt Cluj.
Okay, und jetzt gehen wir aber schnell zurück zum Dielenboden.
Der Dielenboden, also in diesen Bauernhäusern waren die Dielen, die wurden am Wochenende immer gescheuert. Und die Dielenboden haben einen bestimmten Geruch. Und diese Stuben, gerade die vordere Stube, in die man nur sonntags ging, die hat einen bestimmten Geruch. Und es ist genau dieser Geruch, der mich zutiefst traurig machte, als ich Rumänien dann vor 20 Jahren ungefähr wieder besuchte und bei einer alten Tante, die dort noch lebt, inzwischen ist sie auch verstorben, übernachtete ich dort. Ich schlief im Haus des Großvaters nahezu 2 Wochen und ich habe die in der Zeit kaum geschlafen, weil mich diese Kindheitserinnerungen einholten und auch diese Gerüche, die waren sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Und da erlebte ich den Verlust der Heimat sicher viel, viel stärker, als ich ihn unmittelbar nach dem Weggehen aus Rumänien erlebt hatte. Oder ich sage mal nicht stärker, aber anders nochmals.
Schmerzhaft.
Schmerzhaft, weil dieser Verlust wirklich endgültig war. Jahre später, nachdem meine Eltern dann Rumänien auch verlassen hatten und auch viele Deutsche Rumänien verlassen hatten. Als ich Rumänien Mitte der 70er Jahre verließ, da lebten doch sehr viele Deutsche dort. Inzwischen sind ja die meisten ausgewandert und damit ist auch eine Kultur, die immerhin 700, 800 Jahre alt ist, zu Ende.
Ja, das war ja auch eine ganz besondere Geschichte, wie Sie Rumänien verlassen haben. Vielleicht nochmal zurück. Ich habe Sie als Pianistin etwas, weiß nicht, wie das in Ihren Ohren klang, als
das
Pianistin.
Das ist übertrieben. Ich habe immer gerne Klavier gespielt. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier spielen zu lernen. Wie das in den sozialistischen Ländern noch üblich war, ging man dann in eine Musikschule. Das heißt, ich hatte sehr intensiv 2-mal in der Woche Klavierunterricht, 2-mal in der Woche Theorie, 1-mal in der Woche Geschichte der Musik und 1-mal in der Woche Chor. Das heißt, wie es in diesen Ländern üblich war, hatte ich jeden Tag Musikunterricht und das ab dem 6. Lebensjahr. Das ist natürlich sehr intensiv.
Und Sie spielen sehr, sehr gut Klavier.
Und ich spiele auch jetzt noch sehr gerne. Ich spiele auch gut Klavier. Meine Eltern hätten sich gehofft, dass ich das auch studiere, aber für mich war es mit 14 Jahren klar, dass ich Medizin studieren wollte. Klavier spielen ist mir aber immer etwas sehr Wichtiges fürs Leben geblieben, sowohl in guten Zeiten als auch in schlechten Zeiten. Es ist für mich etwas essentiell Wichtiges, ja.
Ja, und dann haben Sie beschlossen, als sehr junges Mädchen, dass Sie nach Deutschland gehen wollen.
Ich habe mir ohne das Wissen der Eltern, habe ich mir einen Pass organisiert. Also ich bin in eine Audienz gegangen, das ist eine lange Geschichte, aber es war damals möglich. Man konnte in Audienz gehen und seinen Fall vortragen.
Bei wem in Audienz?
Bei einem General, da meldete man sich in der Kreisstadt, zu der wir gehörten und ich hatte Ferien. Mein Bruder war der Einzige, der davon wusste und ich habe diesem General erklärt, dass ich das Land, aus dem unsere Vorfahren kommen, auch gerne kennenlernen möchte. Das muss ihn sehr überzeugt haben, dieses Gespräch. Und ich erhielt...
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 17 Jahre alt und ich erhielt die Genehmigung, nach Deutschland, alleine nach Deutschland zu kommen. Ein Soldat wurde hereingeholt und ich habe diese Worte heute noch im Ohr. Ich möchte nicht, dass das Fräulein zu lange warten muss. Bitte machen Sie die Papiere fertig. Ich bin 3 Tage später aus Rumänien weggefahren. Also ich musste Ich musste nach Bukarest einen Pass abholen. Ich war bei der Deutschen Botschaft. Ich verabschiedete mich von den Großeltern. An dem Abend kam ich nach Hause und sagte meinen Eltern, dass ich den Pass erhalten hatte. Und ich bin wenige Tage danach aus Rumänien ausgereist. Und ich wusste, dass ich nicht mehr zurückfahren würde, weil ich war schon alt genug, um zu verstehen, dass ich dort keine Zukunft haben werde. Und ich bin in Deutschland geblieben. Ich war damals noch nicht volljährig, also ich musste hier einige Monate arbeiten gehen. Da bin ich in ein Hotel putzen gegangen, bis ich 18 wurde. Und als ich 18 wurde, habe ich mich dann in Nürnberg im Lager, im Übergangslager, habe ich mich gemeldet. Dort blieb ich ungefähr 2 Wochen und machte auch allen klar, dass ich nach Heidelberg kommen wollte, weil ich dachte, dass Heidelberg das Oxford von Deutschland ist. Das war meine romantische Vorstellung. In Nürnberg wollte man mich erst in Bayern behalten, aber ich wollte partout nach Heidelberg und das wurde mir auch gewährt. Dann kam ich nach Heidelberg, wo ich erstmal das Gymnasium beenden musste und wollte. Das
Sie kamen sozusagen als Flüchtling nach Heidelberg.
Ich kam als Flüchtling nach Heidelberg, ganz genau. Kam dann an das Hölderlin-Gymnasium, wo ich sehr, sehr nette Lehrer hatte, die sich auch intensiv um mich kümmerten, weil ich war ja allein in Deutschland. Vor allen Dingen meine Deutschlehrerin, die Frau Dr. Martolf, zu der mich auch weiterhin eine enge Freundschaft verbindet, hat sich sehr intensiv um mich gekümmert, ja.
Das muss eine verflixt harte Zeit gewesen sein.
Das war keine einfache Zeit, genau.
Ja. Dann haben Sie Medizin studiert und wir haben vorher schon kurz drüber geredet. Sie haben eine Promotion gemacht über ein literarisches, großes literarisches Werk auf der Suche?
Ja, im Medizinstudium haben Mediziner ja Geschichte der Medizin als Pflichtfach. Und dort gab es einen Herrn von Engelhardt, der Geschichte der Medizin unterrichtete. Und schon im ersten Semester bot er uns ein Seminar an, das außerhalb der normalen Vorlesungen stattfand. Und das Seminar hieß Krankheit in der schönen Literatur. Und in dieses Seminar habe ich dann 6 Jahre lang während meines ganzen Studiums besucht, jeden Freitagabend. Ich wollte über Virginia Woolf promovieren, aber irgendwann habe ich mich dann doch für Marcel Proust interessiert. Habe allerdings nicht über das Gedächtnis damals gearbeitet, sondern mein Thema war die Phänomenologie der Eifersucht bei Marcel Proust und dann in der psychiatrischen Literatur seiner Zeit. Es ging also in der Doktorarbeit darum, wie beschreibt Marcel Proust diese Eifersucht seiner Protagonisten, was für Krankheitsmodelle gab es in der Literatur, ne? Denn in dem Roman ist diese Eifersucht durchaus krankhaft. Und wie hat möglicherweise das eine das andere beeinflusst. Gab es Einflüsse? Marcel Proust stammte ja aus einer Arztfamilie. Sein Vater war Arzt, sein Bruder war Arzt. Könnte er über gewöhnliche Modelle Bescheid gewusst haben? Aber unabhängig davon, das sind ja Hypothesen, was haben wir davon, wenn wir uns mit einem literarischen Text, also was vermittelt uns ein literarischer Text wie jener von Marcel Proust über Eifersucht im Vergleich zu einem wissenschaftlichen Text jener Zeit? Also was hat der Leser davon? Und darum ging es in dieser Doktorarbeit. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit bei Herrn von Engelhardt, weil darauf gehen viele Freundschaften zurück, die bis heute für mein Leben geblieben sind. Und ein Teil dieser Gruppe sieht sich auch jetzt noch einmal im Jahr. Und da geht es aber immer um Krankheit und Literatur. Mhm.
Sie haben auch mal erzählt, dass Sie die Suche nach der verlorenen Zeit immer wieder gelesen haben. Wann haben Sie die zum letzten Mal gelesen?
Zum letzten Mal habe ich die, lassen Sie mich kurz sehen, also ich lese sie als Ganzes, habe ich sie sicher vor circa 10 Jahren gelesen, aber ich lese immer wieder, schlage ich auch einfach bestimmte Seiten auf. Ich musste letztes Jahr einen Vortrag halten, da ging es über Erinnerung und Musik und da fiel mir zum Beispiel ein, dass Swann, der Protagonist im ersten Band der Recherche, auf einer Soiree ein bestimmtes Musikstück hört und dieses Musikstück lässt ihn an die Vergangenheit seiner alten Liebe, seiner Zeit, also da muss Swann vielleicht so 50, 60 Jahre sein und er erinnert sich, wie er seine spätere Frau kennengelernt hat. Und auf circa 5 Seiten beschreibt Marcel Proust die Erinnerung, also was Musik in uns hervorruft, wenn wir uns erinnern, praktisch ganz, ganz viele Prozesse. Ne? Er beschreibt zum Beispiel, wie die Gefühle, die er damals für seine Geliebte hatte, wie die wieder hochkommen. Dann natürlich auch die Trauer, die mit dem Verlust verbunden sind. Aber auch wie ein Thema, es geht um ein bestimmtes Leitmotiv, das immer wieder kommt. Er fragt sich, wie macht das unser Gedächtnis, dass wir uns hier und jetzt an etwas erinnern? Wie wird Kontinuität geschaffen zwischen dem vergangenen und dem jetzigen Moment? Aber auch während des Hörens einer Melodie, wie wird eine Linie aufgebaut? Also all das, was Gedächtnisforscher dann auch beschäftigt, wird in 5 Seiten bei Marcel Proust in diesem Text angesprochen. Und als ich diesen Vortrag halten musste oder sollte über Musik und Erinnern, was bei uns im Kopf passiert, fiel mir dieser Proust-Text also wieder ein. Und da las ich in der Recherche mal wieder und suchte natürlich diese Stelle, die ich aber relativ rasch fand. Ja.
Sie haben vorher erzählt, dass Erinnerungen im Licht der Gegenwart immer wieder neu bewertet und gedeutet werden. Gilt es auch für Kindheitserinnerungen oder gibt es da auch Erinnerungen, wo es anders läuft, die sie bleiben?
Nein, also es gilt für alle Erinnerungen. Kindheitserinnerungen haben wir so ab dem 3., 4. Lebensjahr. Was davor war, das erinnern wir uns gar nicht. Obwohl auch da erzählen viele Menschen, dass sie sich an etwas erinnern. Forscher heute glauben, dass das aufgefüllt wird. Das ist, was uns gesagt wird. Das sind Bilder aus der Erinnerung, die wir sehen und dann auch wirklich glauben, dass wir an diesen Orten waren. Wir wissen, dass das Gehirn, das macht, wenn man jemandem dann nur lang genug sagt, dass du dort warst, wenn das in zu anderen Kontexten passt, glaubt man irgendwann, dass man da auch tatsächlich war. Also über Fotos, über Erzähltes sehen wir diese Bilder und glauben noch dort gewesen zu sein. Also nein, auch mit den Kindheitserinnerungen passiert das, was mit unseren späteren Erinnerungen passiert, dass wir bestimmte Sachen vielleicht aus der Kindheit besser erinnern. Wir erinnern das besser, was mit Emotionalem verbunden ist. Darüber sprechen wir in diesem Buch auch. Aber auch das gilt nicht nur für die Kindheit, auch das gilt für das spätere Leben. Alles, was emotional geladen ist, daran erinnern wir uns besser. Diese Erfahrung hat auch jeder gemacht, dass Emotionalität, ganz gleich, ob sie positiv oder negativ gefärbt ist, die wird besser memoriert.
Und wir hören jetzt sehr emotionale Musik, die auch was mit Abschied zu tun hat. Was erwartet uns als nächstes, Hannah Mondi?
Als nächstes haben wir von Franz Schubert, habe ich mir gewünscht, aus der Winterreise, habe ich mir die Post gewünscht. Die ganze Winterreise ist mir etwas sehr, 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 sehr nahes. Wir werden ja oft gefragt, wenn man auf der einsamen Insel wäre, wenn man nur ein Stück mitnehmen könnte, welches das wäre. Wahrscheinlich wäre es für mich die Winterreise. Als Ganzes hoffe ich dann. Ich habe für heute die Post ausgesucht und das gesungen von Christian Gerhaher, und er wird begleitet von Gerold Huber. Christian Gerhaher, also es gibt viele sehr, sehr spannende Interpretationen. Wenn ich mich auf eine einzelne auch da festlegen müsste, dann wäre es Christian Gerhaher. Er ist für mich eine der schönsten Stimmen. Ich muss auch sagen, dass mir das deutsche Lied etwas sehr, sehr nahes ist. Das ist mit das Größte, was in meinen Augen die deutsche Kultur hervorgebracht hat. Also da ist nicht nur Schubert, ich liebe Schumann, ich liebe die Strauss-Lieder, und ich finde die menschliche Stimme einfach eines der schönsten Instrumente, und jene von Christian Gerhaher ist mir wirklich eine der ganz, ganz, ganz lieben.
Dass es so rasch springt mein Herz. Was hat es, dass es so rasch springt mein Herz, mein Herz?
Die Post aus der Winterreise von Franz Schubert. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast ist heute Professor Hannah Mondi. Ärztin, Hirnforscherin, Autorin, Gastgeberin ist Regina Oehler. Hannah Mondi, wir sind gerade stehen geblieben, als Sie noch nicht molekularbiologisch gearbeitet haben. Sie haben über Proust promoviert, Sie waren Ärztin, Sie sind Ärztin. Sie haben als Kinderärztin gearbeitet, 4 Jahre, sind dann nach Stanford gegangen und haben dort für sich das Experimentieren entdeckt bei dem Neurologen Dennis Joy. Wie kam es, dass Sie da auf einem ganz anderen Gebiet plötzlich so Feuer gefangen haben?
Es hat sicher mit den Lehrern zu tun gehabt. Ich sagte ja, Rumänien, ich habe sehr, sehr positive Erinnerungen daran, weil ich diese großen Lehrer dort schon hatte. Und das hat sich so wie ein Leitfaden durch mein Leben gezogen. Dann diese tolle Lehrerin im Gymnasium, die Frau Martolf, dann ging ich in die USA. Ich war eine überzeugte Ärztin und der Beruf hatte immer das Gehirn interessiert. Ich hatte in Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht und Neuropädiatrie. Und bei Dennis Joy wollte ich eigentlich nur ein bisschen forschen. Aber er hat mir beigebracht, was ein richtig schönes Experiment ist. Es geht auch um ein Gedankenexperiment. Er sagte, du musst beim Designen eines Experimentes so einen großen Bogen spannen. Also letztendlich ist es wie in der Musik. Wenn sie Bach spielen, sagt meine Klaviererin auch, du musst den ganzen Faden vor dir haben. Du musst das Ende schon im Auge haben, wenn du loslegst. Und so ist das auch beim Experiment. Man experimentiert nicht vor sich hin. Also da ist diese Mischung aus mit den Händen etwas machen, aber der Gedanke geht dem voraus, und es ist ein großer Bogen, der gespannt werden muss. Es erfordert Ausdauer. Wir haben oft Gedanken, dass da muss man Jahre auf etwas hinarbeiten, und das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also man arbeitet im Moment an etwas etwas Kleinem, aber letztendlich geht es um eine große Frage. Und das habe ich bei Dennis Choi gelernt. Ich wollte das nur ein bisschen nebenbei machen, weil ich eine akademische Karriere verfolgte und ich dachte, ja, dann komme ich nach Deutschland zurück und habilitiere mich und werde irgendwann vielleicht Oberärztin und Professorin und so das Übliche. Aber als ich nach Deutschland zurückkam, kam ich zu dem damals großen Peter Seeburg. Das war einer der Molekularbiologen, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern in der Welt.
Und in Heidelberg
in
auch.
In Heidelberg, damals am Zentrum für Molekularbiologie Heidelberg, dann wurde später Max-Planck-Direktor. Und bei ihm dann, da hatte ich richtig Blut geleckt. Also er arbeitete an den ganz großen Themen, er klonierte diese Moleküle, die wichtig sind für Lernen und Gedächtnis, und eines dieser Moleküle hatte ich dann kloniert. Also irgendwann, und das hatte mir diese Erfahrung im Labor gezeigt, musste ich meinen Kurs ändern, weil mich das vom Intellektuellen halt mehr ansprach. Die Arbeit als Ärztin hatte die, das kann man nicht miteinander vergleichen, die gab mir tagtäglich eine sehr, sehr große Befriedigung, und das Arbeiten mit Menschen, die in existenziell bedrohlichen Situationen waren, und das ist man, wenn man einen Hirntumor hat, wenn das Kind eine Epilepsie hat, bei schweren Traumata, die man da in der Klinik tagtäglich erlebte. Also dort war die Medizin mir wichtig, aber auch der Umgang mit Patienten war mir sehr, sehr wichtig und mit den ganzen Familien. Das hat man in der Forschung nicht. In der Forschung muss man gut sein, es ist sehr kompetitiv. Also diese Kompetition ist oft auch schwer auszuhalten. Es ist auch über die Jahre eher schwieriger geworden und noch mehr Arbeit ist erforderlich. Also man hat einen ganz anderen Alltag als in der Klinik. Ich finde den in der Forschung viel, viel schwieriger. Man lebt weniger von der Erfahrung. Es müssen immer neue Themen herangezogen werden. Andererseits ist es sehr, sehr, sehr spannend. Und wenn man ab und zu mal dann die großen Momente erlebt, und die sind allerdings selten, selbst wenn man gut ist, dann bleibt die Zeit kurz stehen. Also das ist eine Befriedigung, die man vielleicht, wenn man Glück hat, in der großen Liebe erfährt. Ja? Dieses im Moment leben, also wenn man eine Entdeckung macht, und nochmals, ich betone es, die hat man in einer Karriere vielleicht zweimal, dreimal, nicht oft. Ja. Kleine Sachen erfährt man immer wieder mal, aber die richtig großen Sachen, die sind selten. Und das ist, was man aushalten muss, dieses Nicht-Funktionieren und große Enttäuschungen immer wieder. Wenn man dann aber diesen Moment erlebt, und ich habe ihn sicher zwei, dreimal bislang erlebt, das ist es wert am Ende des Tages. Und das habe ich von meinen Lehrern gelernt, das habe ich von Dennis Choi gelernt, das habe ich von Peter Seeburg gelernt. Und ich bereue es nicht, in die Forschung gegangen zu sein. Die Klinik hat mir immer gefehlt, also es war wirklich ein Verzicht, es war auch Verzicht im privaten Bereich auf vieles.
Dass Sie zum Beispiel jetzt keine Familie haben?
Das ist alles wert gewesen. Es ist aber ein großer Verzicht in vielen Bereichen. Und die Erfüllung ist aber auf einer ganz bestimmten Ebene auch eine große. Auch intellektuell ist es sehr, sehr befriedigend. Was wichtig ist, dass ich an diese großen Leute gekommen bin, sonst wäre ich in der Klinik geblieben. Und ich sage das meinen Studenten heute auch immer, immer wieder, ihr müsst vieles ausprobieren, ihr müsst vieles auch versuchen, um herauszufinden, was euch dann auch wirklich die Erfüllung gibt.
Die Zeit rast uns leider davon, Hannah Monnier. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben noch Musik, die Sie ganz besonders lieben und die Sie, glaube ich, auch schon lange begleitet. Was erwartet uns zum Schluss?
Zum Schluss erwartet uns eine Arie der Marschallin aus dem Rosenkavalier, die sehr gut passt. Es geht um die Zeit. Da heißt es, die Zeit ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Es singt René Fleming und Thielemann dirigiert.
Und vorher verabschiedet sich noch als Gastgeberin Regina Oehler.